Eine beeindruckende Geschichte, die wir eben gehört haben. Jemand spielt inkognito und Menschen gehen achtlos daran vorbei. Sie sind nicht offen. Und diese Geschichte lädt uns ein, einen Moment innezuhalten, offen zu sein, darauf zu warten, ja, was Besonderes da ist und sich darauf einzustellen. Erstmal herzlich willkommen und von meiner Seite auch einen guten Morgen. Ich freue mich, heute mal wieder bei euch hier in der Bercedusstraße zu sein. Und ich habe ein Thema mitgebracht, das uns heute beschäftigen wird, die Einheit und Vielfalt in der Gemeinde leben. Bei Gott sind alle willkommen. Die Geschichte, die wir eben gehört haben, spricht auch solch ein Willkommen. Menschen dürfen sich darauf einstellen, was sie an Besonderem hören, an Musik. Aber so schnell geht man achtlos vorbei und verpasst was Entscheidendes, weil man nicht offen ist für den anderen, für das Neue. Ich habe eine Leiter hier hingestellt. Ihr werdet euch fragen, was die Leiter soll. Dazu werde ich gleich was sagen im Laufe der Predigt. Bleiben wir noch einen Moment gespannt. Das Thema, bei Gott sind alle willkommen, Einheit und Vielfalt in der Gemeinde leben. Dazu soll es einen Bibeltext geben, der heute dieser Predigt zugrunde liegt. Und der steht in Apostelgeschichte 10, Abvers 34. Da spricht Petrus, nun erfahre ich in Wahrheit, und das können wir auch gleich mal schnell weiter, machen wir es doch mal, klicken wir jetzt mal weiter, genau. So, jetzt kommt der richtige Bibelvers auch zum Mitlesen. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Ich möchte mit einem Traum von Gemeinde beginnen. Und ich glaube, dass dieser Traum letztlich auch verwurzelt ist in diesem Wort von dem Bibeltext aus der Apostelgeschichte. Der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz ist Eckhard Vetter. Ich kenne ihn persönlich recht gut. Und er formuliert mal eine Vision von Gemeinde, wie er sich die Vielfalt und die Einheit von christlicher Gemeinschaft vorstellt. Er schreibt: Die Schönheit von Gemeinde Jesu heute besteht aus Alten und Jungen, Handwerkern und Akademikern, Freaks und Etablierten, schon ewig Frommen und Glaubensskeptikern, Kinderlosen und Kinderreichen, Ausländern und Deutschen, Leute mit Schlips und Kragen und Leute mit in die Jahre gekommener Jeans, Singles und Ehepaaren, Pessimisten und Optimisten. So ein Gemisch unterschiedlicher Typen ist Gemeinde Jesu. Dieses bunte Allerlei macht Gemeinde interessant. Nichts ist langweiliger als ein einförmiges Grau in Grau, äußerlich und schlimmer noch innerlich. Es ist eine Einladung zu einer Vielfalt, zu einer bunten Mischung aus unterschiedlichen Menschen, jung und alt und Einheimischen und Dazugezogenen, eine bunte Vielfalt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, in der wir heute leben, in der Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft. Wir sind eben nicht mehr in den 50er Jahren, wo vielleicht vieles viel stärker geprägt war und festgelegt war, wie man zu sein hat und was so die Norm ist oder so etwas, sondern wir leben Multikulti. Wir leben eine Vielfalt, eine kulturelle Vielfalt, eine nationale Vielfalt, eine Vielfalt auch von Anschauungen. Und wir sind in der Herausforderung, wie wir auch als Kirche die Unterschiedlichkeit zusammenkriegen. Wo ist da die Einheit? Wo ist das Verbindende dort? Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe. In der Welt ist das schwierig. Da gibt es Araber und Juden, die sich gar nicht verstehen. Da gibt es Russen und Ukrainer. Und wir wissen von den Konflikten und sehen all die Spannungen in dieser Welt. Aber muss Gemeinde Jesu nicht viel mehr tun und viel mehr da sein, als das, was in unserer Welt so üblich ist an Konflikten in der Unterschiedlichkeit und den Spannungen der Gesellschaft? Ihr seid internationaler geworden in den letzten Jahren und vielleicht auch vielfältiger. Ich finde das toll. Aber das fordert auch heraus. Das ist eine Aufgabe und ist auch nicht immer ganz einfach. Und ich möchte ein paar Gedanken dazu mit uns teilen. Ich möchte uns jemanden vorstellen, den ich letzte Woche getroffen hatte. Mauricio da Silva Carvalho. Ich hoffe, dass ich den brasilianischen Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Er ist seit 16 Jahren Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Hamburg-Ottensen. In Hamburg und darüber hinaus hat er den Ruf, der kochende Pastor zu sein. Nicht, dass er kocht, innerlich kocht oder sowas, sondern dass er leidenschaftlich Menüs zubereitet. Und seine Begabung nutzt er für Gemeindefeste, für missionarische Aktionen, auch für das Zusammenbringen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Gerade junge Leute sind angesprochen. Ihm geht es darum, ihnen eine Begegnung in dem christlichen Glauben zu schaffen, indem er diesen ungewöhnlichen Weg geht und für die Menschen kocht. Einlädt zu Festen, miteinander mit ihnen kocht oder auch etwas vorbereitet. Und so gestaltet er internationale Feste. Eins seiner Lieblingssachen ist, dass er zu einem Friedensmenü einlädt. Und dieses Friedensmenü besteht darin, dass die Menschen, die daran teilnehmen, ein Gericht bekommen. Und auf dem Teller sind zwei typische Gerichte von zwei Ländern, die miteinander verfeindet sind. Da gibt es zum Beispiel auf diesem Gericht dann arabische Falafel und israelische Shashuka. Oder es gibt auf dem Teller dann türkisches Kebab und griechisches Pastizio. Also, und er hat eine ganz tolle Idee jetzt gerade kürzlich entwickelt, auch beim ökumenischen Forum der Hafen City in Hamburg hat ein ukrainisch-russisches Friedensmenü kreiert und dazu die Menschen eingeladen. Da gab es einen ukrainischen Rote-Bete-Salat und eine russische Teigtasche zusammen und soll auch sehr gut geschmeckt haben. Er sagt, die Leute sind fasziniert, dass man Frieden schmecken kann. Zwei Gerichte aus verfeindeten Ländern zusammen essen und einfach auch gut und köstlich zubereitet. Ich finde es eine tolle Idee, ein Friedensmenü zu gestalten. Menschen, die unterschiedlich sind, bringen ihre Erfahrungen, Gaben ein, auch das, was sie an Essen zum Beispiel haben aus ihren Ländern. Und man isst gemeinsam und man findet ein Miteinander der Bräuche und Gewohnheiten und bringt das irgendwie zusammen. Eine Herausforderung in unserer Zeit, die Unterschiedlichkeit von Menschen in dieser Welt zusammenzubringen, und die Konflikte habe ich angesprochen, aber das geht ja mit hinein in die Gemeinden, in der Unterschiedlichkeit von Einheimischen, von Zugezogenen, von Jungen und von Alten, von Konservativen und von Progressiven oder Liberalen oder wie auch immer man Menschen klassifizieren möchte. Wie kriegen wir das zusammen? Und vor dieser Aufgabe, vor dieser großen Herausforderung stand schon die erste Christenheit. Das ist kein neues Phänomen, sondern von Anfang an musste die Gemeinde, die christliche Gemeinde es lernen, Multikulti zu leben. Und musste es auch lernen, die unterschiedlichen Gesichtspunkte, die unterschiedlichen Theologien, auch die unterschiedlichen Weltanschauungen miteinander zu integrieren und in Jesus Christus miteinander zu versöhnen. Also, in der ersten Christenheit, die natürlich aus dem Judentum heraus vorgegangen ist und Jesus hat auf galiläischem Boden in Israel gepredigt, vorwiegend sicher in aramäischer Sprache, der Umgangssprache vieler Juden damals. Aber dann kamen eben auch Menschen hinzu zur christlichen Gemeinde, die nicht aus dem Judentum stammen, die Römer waren, die Griechen waren, die Latein sprachen, die Griechisch sprachen, die ägyptische Dialekte sprachen und all das musste irgendwie zusammenkommen. Auch die Apostel waren zunächst einmal unterwegs auf jüdischem Terrain und haben aller Wahrscheinlichkeit von Anfang an eben aramäisch gepredigt, die hebräische Sprache letztlich, und haben sich an die Juden gewendet und ihnen verkündigt, dass Jesus die Erfüllung des Alten Testaments ist, dass in Jesus Christus das Heil jetzt gekommen ist und dass Gott sich in Jesus offenbart hat, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist und lebt. Und das hat man vom Alten Testament her begründet und deutlich gemacht, dass in Jesus diese Erfüllung ist. Und natürlich sind von der Botschaft und von dem ganzen Setting und der Ausdrucksweise der Verkündigung Juden angesprochen gewesen. Aber dann begegnen sie, die ersten Christen, eben auch Menschen, die nicht aus dem Judentum kamen. Menschen, die zunächst andere Religionen haben, und die Herausforderung war, wie können wir dies miteinander verbinden? Denn eins war den Juden klar, bis dahin jedenfalls, dass man die Welt einteilte in heilig und in profan. Man teilte die Welt ein in das, was erlaubt ist zu essen und was nicht erlaubt ist zu essen. Welche Begegnung statthaft ist und welche Begegnung mit Fremden eben nicht erlaubt ist, weil sie als nicht ganz koscher angesehen worden sind, wenn sie aus dem Heidentum herauskamen. Und diesen Lernprozess müssen auch die Apostel machen. Auch Petrus. Und da gibt es diese eindrückliche Geschichte, aus der ich eben so drei Verse vorgelesen habe, in Apostelgeschichte 10. Petrus wird gerufen zu einem römischen Hauptmann, also jetzt ein römischer Soldat, leitender Soldat, der in Caesarea, wir sehen auch hier auf der Karte, okay, das gut, geht jetzt mit dem Präsenter nicht, wir sehen Caesarea, etwa in der Mitte des Bildes an der Mittelmeerküste, eine römische Garnisonsstadt, wo das römische Militär eben stationiert war. Dort hat dieser römische Hauptmann Cornelius gelebt. Er hatte schon Berührung mit dem Judentum. Es wird im Bibeltext bereits gesagt, dass er den Glauben Israels kennen und schätzen gelernt hat und sich auch im Sinne des Judentums sich großzügig gezeigt hat, dass er betete und dass er auch Menschen in Not half. Aber dieser Cornelius kannte Jesus noch nicht. Er wusste noch nicht, dass in Jesus die Erfüllung des Alten Testamentes da ist, und er musste noch manches lernen. Und dann passiert es, wird hier beschrieben, dass ein Engel ihm erscheint und ihm diese Botschaft gibt, dass er Boten aussenden soll nach Joppe, etwas südlicher gelegen, das ist das heutige Tel Aviv, dort, wo Petrus tätig war, und Petrus holen lassen sollte zu ihm, um ihm etwas noch mehr von Gottes Willen und von Gottes Ratschluss aufzuschließen. Und nun bekommt zeitgleich auch Petrus, der gerade in Joppe, Tel Aviv würden wir heute sagen, war, auch eine Erscheinung. Und er sieht so eine Vision, solch ein inneres Bild, vielleicht im Traum oder wie auch immer, und er sieht dort ein Leinentuch, das herabgelassen wird mit vielen für die Juden unreine Tiere. Und dann kommt sogar eine Stimme aus dem Himmel für ihn, oder so eine göttliche Stimme, und sagt ihm: Petrus, nimm und iss. Und Petrus sträubt sich dagegen und sagt: auf keinen Fall, als frommer Jude darf ich das nicht essen, das ist nicht koscher, das ist nicht in Ordnung, das geht gar nicht. Aber Gott muss noch eins draufsetzen und sagt ihm wirklich mit Bestimmtheit, er soll nehmen und essen, und sagt ihm mit Bestimmtheit, es bleibt zunächst mal noch ganz in dem Bild, es wird dann übertragen und wird dann gesagt, es kommen zu dir Leute, die eigentlich aus dem Heidentum herauskommen, geh mit ihnen mit und verkündige den Leuten das Evangelium von Jesus. Diese Botschaft ist dann klar, Petrus tut das dann auch, und er kommt, macht diese 40 Kilometer auf den Weg von Joppe nach Tel Aviv und von Joppe nach Caesarea und spricht nun in diesem Haus des römischen Hauptmanns Cornelius zu all den Leuten, die dort versammelt waren. Und er erklärt ihnen das Alte Testament, er erklärt ihnen, dass Jesus die Erfüllung ist und dass Jesus der Weg zu Gott ist und dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass Jesus auferstanden ist und damit auch der Garant ist für unsere Erlösung, für unser Heil. Und während Petrus da predigt, merkt er, die Leute werden gläubig und die Leute akzeptieren diese Botschaft und den Leuten geht es ins Herz. Und da gibt es so ein inneres Zeichen, was auch ganz deutlich ist, dass der Heilige Geist auf die Leute fällt. Sie spüren plötzlich innerlich, dass Gott mit ihnen ist. Sie spüren innerlich, dass das die richtige Botschaft ist, die ihr Leben verändert und die ihrem Leben Sinn und Halt gibt. Und in dem Zusammenhang merkt Petrus, ey, ich habe was ganz Entscheidendes gelernt. Das, was mir so in dieser Vision deutlich wurde mit den unreinen Tieren, die ich jetzt doch essen soll, das sind ja die Menschen, denen ich hier begegne, die Fremde sind, die ganz anders sind als ich, die nicht aus dem Judentum kommen, aber denen gilt in der gleichen Weise der Zuspruch Gottes, diese Einladung Gottes, alle Menschen sind willkommen, alle sind herzlich willkommen bei Gott und sind willkommen, Jesus Christus kennenzulernen. Wie sieht das bei uns aus? Haben wir ja vielleicht auch manchmal Blockaden, so wie Petrus? Das muss ich nicht gegen Fremde unbedingt richten, aber vielleicht gegen Menschen mit anderer Überzeugung als wir selber. Leben wir wirklich eine Willkommenskultur? Und das jetzt nicht nur so als Bekenntnis, so formal kann man das schnell schreiben in irgendwelche Statuten, aber leben wir es wirklich einladend zu sein mit Menschen, die anders ticken als ich selber? Sind wir bereit, als Gemeinde uns auf Neues einzustellen und auch auf neue Leute? Darum war die Geschichte ja so interessant, auch von dem Violinspieler, nicht? Jeder hat so seinen Alltagstrott und hat seine Bahn, was er zu tun muss und wie er von der U-Bahn-Station schnell zur nächsten U-Bahn eilt und so weiter und blockiert ist und nicht offen ist für ein imposantes Musikstück, nicht? Vielleicht verpassen wir ein bisschen was, wenn wir den Schatz Gottes in dem anderen nicht entdecken, sondern einfach übersehen und achtlos vorbeigehen. Wir sind alle geprägt. Ich bin geprägt von meinem Elternhaus, von der Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin, habe eine bestimmte Vorstellung, was man als Christ zu tun hat, wie man zu leben hat. Und das prägt mich, das macht meine Identität aus. Aber ich habe an manchen Stellen gemerkt, mein Herz darf weiter sein als das, was ich bislang gelernt habe, das, was ich bislang geprägt, wie ich bislang geprägt bin. Durch die Begegnung mit anderen, durch die Begegnung mit Menschen, die ihren Glauben auch nochmal anders ausdrücken, als ich das tue, als ich es gewohnt bin. Durch die Begegnung mit Menschen aus einer anderen Kultur, mit Menschen von einer anderen geistlichen Prägung, nicht, dass wir doch davon lernen können und merken können, unser Herz darf weit werden, unser Herz darf offen sein für das Neue, für das Andere. Unser Gemeindebund, der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, hat sich vor einigen Jahren so ein Motto gegeben und das heißt bunte Gemeinde. Motto bunte Gemeinde und hat sich überlegt, wir wollen Christus auch im Anderen entdecken. Nicht nur in meiner eigenen Prägung, meiner eigenen Tradition, sondern auch zu dem, was von anderen Christen auf uns zukommt und wo wir gemeinsam einen Weg gehen können in dieser Zeit, auch in der Beschäftigung mit den Menschen in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Und man hat es da so formuliert in einer Erklärung der Bundeskonferenz und gesagt, bei Gott sind alle willkommen, beliebte und ausgegrenzte, angepasste und unkonventionelle Menschen, Angehörige von Minderheiten und von Mehrheiten. Vielfalt ist von Gott gewollt und soll in unseren Gemeinden leben. Vielfalt ist von Gott gewollt, nicht nur Grau in Grau, nicht nur Eintönigkeit, sondern die bunte Palette von all dem, was Gott hineinschenkt in unser Leben, auch in unseren Glauben. Ich möchte zwei Bereiche ansprechen, die uns besonders herausfordern. Man könnte verschiedenste Aspekte nennen. Ich möchte als ersten Bereich die Frage nennen, die Vielfalt in kultureller, nationaler und sprachlicher Hinsicht. Wie gehen wir um mit Menschen, die zu uns kommen? Und wir sind auch ein Stück weit international hier im Gottesdienst. Wie kriegen wir das miteinander hin aus unterschiedlichen Sprachen und Kulturen? Und der zweite Aspekt, den ich ansprechen möchte, auch die Vielfalt mehr in inhaltlichen Positionen, in theologischen Positionen. Wie gehen wir damit um, wo man auch unterschiedliche Überzeugungen in der Gemeinde hat und trotzdem es schaffen muss, eine gemeinsame Mitte, ein gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen Weg zu gehen? Zum Ersten, die Gemeinde in, also, ja, in unterschiedlichen Nationen, Kulturen und Sprachen. Und da möchte ich wieder eine Gemeinde vorstellen, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Varel. Varel liegt in Norddeutschland, in Friesland, also im oldenburgischen Friesland, eine Kleinstadt. Und diese Baptistengemeinde, die dort schon sehr alt ist, nicht? Dort hat mal der Gründer der Baptisten gelebt, Johann Gerhard Onken, vor fast 200 Jahren. Und also eine sehr alte Gemeinde, Traditionsgemeinde. Und sie haben es erlebt, dass in ihrer Stadt eine Reihe von Iranern dazugezogen sind. Und diese Gemeinde hat es gelernt, sich zu öffnen für Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Sprachen, insbesondere jetzt zu der Gruppe der Iranern. Und man hat es geschafft, dass man auf drei Dinge besonderen Wert gelegt hat. Das erste, man hat Gottesdienste gemeinsam gestaltet und gestaltet Gottesdienste gemeinsam. Das heißt, man legt großen Wert auf Übersetzungen im Gottesdienst auf Farsi. Zum Beispiel, wenn Lieder eingeblendet werden auf dem Beamer, dass eine Übersetzung auf Farsi da drauf steht. Oder Bibeltexte, die vorgelesen werden, auch auf Farsi gelesen werden. Auch Gebete werden durchaus zweisprachig gestaltet. Man hat auch geguckt, dass man mehr Vielfalt bekommt im Bereich von Deko und von Musik. Da gibt es dann auch mal ein Lied, das mehr aus dem orientalischen Bereich kommt und damit natürlich das Gemeindeleben gestaltet. Man entdeckt auch die Fähigkeiten im praktischen Bereich, die Menschen in diesem Fall denn aus dem Iran haben und vielleicht nochmal ganz anders und schöner und kreativer dekorieren können, als es vielleicht manch ein Deutscher tun kann. Man hat sich mehr Zeit genommen fürs Essen, fürs Gemeindekaffee nach dem Gottesdienst, weil es in der Kultur des Iran, überhaupt in mehr orientalischen Kultur, eine viel größere Bedeutung hat, als vielleicht in einem sehr bürgerlich bodenständigen deutschen kulturellen Kontext. Also das Erste, Gottesdienste gemeinsam gestalten, und dass man guckt, nicht separate Gemeinden zu bilden, deutsche Gemeinde, Farsi-Gemeinde, sondern versucht, einen gemeinsamen Gottesdienst zu gestalten. Dann zweitens, Mitarbeit im Gemeindeleben. Viele praktische Aufgaben werden gemeinsam gemacht. Dort, wo es geht, um anzupacken, da sucht man nach neuen Leuten. Tatkräftige junge Männer aus dem Iran sind eine ganz große Bereicherung für die Gemeinde, wenn es darum geht, was zu reparieren, was zu bauen, was praktisch zu gestalten. Ein Grafiker ist dabei in der Gemeinde, der aus dem Iran kommt und bestens das Layout versteht und nun den Gemeindebrief gestaltet. Da gibt es dann auch mal einen Text auf Farsi. Oder es wird eben gemeinsam angepackt bei praktischen Aufgaben. Und das Dritte, was man gelernt hat, ist, man hat Leben miteinander geteilt. Feste gemeinsam gefeiert. Und auch nicht nur deutsche Feste. Man hat auch im letzten Jahr das iranische Neujahrsfest gefeiert. Ich weiß nicht, wie das iranische Neujahrsfest gefeiert wird. Ich glaube, es wird im März gefeiert. Ist das richtig? Ja? Ja, Farsi nickt. Ja, so, also, dass man sowas aufnimmt, kulturelle Dinge aufnimmt und sagt, hier wollen wir gemeinsam feiern. Und man hat sich überlegt, das ist ja nicht etwas, was einfach so kam, sondern die Gemeinde hat sich innerlich darauf vorbereitet und gesagt, wir wollen offen sein für Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und wollen sie voll integrieren. Sie haben also Raum geschaffen als Vorentscheidung und dann einen entsprechenden Weg gebahnt, dass das passieren konnte. Und ich denke, dass die erste Christenheit auch das lernen musste, Raum zu schaffen für Menschen, die eben nicht mehr aus dem Judentum kommen, sondern Griechen, Römer oder was auch immer für Menschen sind. Und man ist weiter geworden, äußerlich, dass man Menschen integriert hat, aber dann auch innerlich. Und das ist vielleicht noch eine stärkere Herausforderung, dass man auch innerlich eine theologische Reflexion anstellt. Können wir das weiter? Ja, genau. Inhaltlich eine theologische Reflexion anstellt über die Weite, die man haben kann. Denn ich denke, woran Kirchen heute leiden, das sind enge Grenzen, die gesetzt werden, wo man sich durch Abgrenzung definiert, wo man durch Rechthaberei und Engstirnigkeit Menschen ausgrenzt. Man will bestimmte theologische, inhaltliche Positionen ausgrenzen, aber man grenzt dadurch auch Menschen aus. Man ist der Meinung, den richtigen Weg zu haben, alles richtig zu machen und anderes hat dort keinen Platz. Und man darf entdecken, Gottes Reich ist größer als meine eigene Erfahrung und meine eigene Erkenntnis. Ich habe euch eine Leiter mitgebracht. Die Leiter kommt hier aus dem Gemeindehaus, habe ich eben im Abstellraum gefunden. Ist ja klar, eine Leiter ist zu praktischen Aufgaben notwendig. Wenn man während der Woche hier im Gemeindehaus irgendetwas repariert oder was anbringt, wie auch immer, benutzt man die Leiter. Aber nach verrichteter Arbeit stellt man die Leiter natürlich weg. Und besonders während des Gottesdienstes hat so eine Trittleiter hier überhaupt nichts zu suchen. Die passt einfach nicht dahin. Im Gottesdienst würde man vorher wegstellen, denkt man. Aber ich will euch jetzt ein Bild zeigen von der sinnlosesten Leiter auf der ganzen Welt. Und den Hintergrund werden wir gleich entdecken. Diese sinnloseste Leiter der Welt, die steht nicht in Bergisch Gladbach, die steht auch nicht in Berlin, sondern die steht ausgerechnet in Jerusalem. Das ist das Bild von der Grabeskirche in Jerusalem. Das ist ja die wichtigste Kirche der Christenheit überhaupt. Die Kirche wurde dort errichtet im 4. Jahrhundert von Kaiserin Helena, an dem Ort, wo das Kreuz von Jesus Christus stand und wo das Grab war, aus dem Jesus Christus auferstanden war. Die besten Überlieferungen gehen in diese Richtung, dass es tatsächlich dieser Ort war. Es ist also im Grunde genommen die wichtigste und heiligste Kirche der Christenheit überhaupt. Wenn ihr da mal ganz genau, wir zoomen das mal rein. Andrea und ich waren vor einigen Jahren mal in Jerusalem gewesen, haben es gesehen. Wir zoomen das jetzt mal rein. Leider geht das jetzt. Oder könnt ihr in der Technik mal weiterklicken? Klickt ihr mal weiter. Ich kann es. So, da seht ihr, oben, so zweite Etage ungefähr, steht eine Leiter, die den Weg öffnet zu Fenstern oben. Eine alte Holzleiter. Jetzt klicken wir nochmal weiter. Wir zoomen die Leiter nochmal weiter rein. Genau, hier seht ihr die Leiter nochmal deutlicher. Dort steht eine Leiter auf so einem Sims, also praktisch in der zweiten Etage. Und man kann das zurückverfolgen, wie lange diese alte Holzleiter dort steht. Diese Holzleiter hatte mal einen Sinn gehabt, vor vielen Jahrzehnten. Nämlich, es konnte immer mal vorkommen in früheren Jahrzehnten, dass die Eingangstür der Grabeskirche verschlossen war. Und die Mönche der und Priester der verschiedensten Kirchen konnten dort nicht reinkommen in das Gebäude. Also nutzten sie eine Leiter, um über das Dach durch die Fenster durchzusteigen in ihre Schlafgemächer, um in die Kirche reinzukommen. Das hatte mal einen Sinn gehabt. Heute kommt das lange nicht mehr vor, dass die Kirche abgeschlossen ist. Die Priester und die Mönche kommen auch sonst regulär in die Kirche rein. Aber diese Leiter steht seit 200 Jahren dort, unverrückt. Hier klicken wir nochmal weiter. Man kann das zurückverfolgen. Das ist ein Foto jetzt. Und nochmal eins weiter. Genau. Das ist ein Bild, eins der ältesten Fotos, die man hat von der Grabeskirche in Jerusalem aus dem Jahre 1864. Da steht immer die Leiter an der gleichen Stelle, diese Holzleiter, unverrückt. Und wenn man kann noch ein bisschen weitergehen, noch bevor es Fotografie gab, bis in die 1820er Jahre hinein, da hat man dann irgendwann mal diese Leiter dahingestellt, die einen Sinn hatte, zu Anfang in diesen Anfangsjahren. Man kann es aus den Pilgerberichten, aus den frühen Zeichnungen und so weiter feststellen. Irgendwann tauchte dann diese Leiter auf. Und diese Leiter hatte früher mal einen Sinn gehabt, dass die Mönche, die Priester und so weiter dann über das Dach und diese Leiter dann in ihre Gemächer hineinkommen konnten, aber seit Jahrzehnten hat sie gar keine Funktion mehr und steht absolut unverrückt, unbrauchbar dort herum an dieser Stelle. Warum ist das so? Warum stellt man eine Leiter, die man nicht braucht, nicht einfach weg? Das würde man ja normalerweise machen. Folgender Hintergrund ist folgende. In der Grabeskirche in Jerusalem, dieser heiligsten und wichtigsten Kirche der weltweiten Christenheit, streiten sich die christlichen Konfessionen darüber, wer welche Rechte hat. Es sind im Wesentlichen drei Kirchen, die Hauptrechte haben, alte, jahrhundertealte, verbriefte Rechte. Es ist die griechisch-orthodoxe Kirche, die römisch-katholische Kirche und die armenisch-orthodoxe Kirche. Und da gibt es ständig Zoff zwischen den Priestern und den Mönchen der unterschiedlichen Konfessionen. Man streitet streite sich um seine Rechte. Und da gibt es auch mal Handgemenge zwischen den Priestern und da geht es auch mal hart zur Sache. Wir waren mal da in der Grabeskirche, da kamen der Priester auch mit langen Stäben und haben die Leute weggescheucht und so weiter. Und nicht nur den Touristen gegenüber, sondern auch mal handgreiflich zwischen den Priestern und Mönchen der unterschiedlichen Konfessionen. Und weil es seit Jahrhunderten immer Streit gibt, wer jetzt letztlich das Recht hat in dieser heiligsten Kirche der Christenheit, hat man in früheren Jahrhunderten einfach einen Erlass gegeben. Und in früheren Jahrhunderten gehörte Palästina zum Osmanischen Reich, zum türkischen Reich. Und im Jahre 1757 hatte der türkische Sultan einen Erlass gegeben und gesagt, weil sich die Christen ständig streiten über die Rechte in der Grabeskirche, gebe ich den Erlass, dass bautechnisch nichts mehr verändert werden darf, außer die Konfessionen einigen sich. Und weil sie sich nie einigen, deswegen wird auch nichts verändert. Also der Status quo muss gewahrt werden. Alle christlichen Kirchen sind dafür, dass diese dusselige alte Holzleiter endlich mal weggestellt wird, die da echt nicht mehr gebraucht wird. Aber man sagt sich, wenn du die Leiter wegstellst, obwohl ich auch dafür bin, dann verletzt du den Status quo und dann werde ich dich verklagen. Nicht? So, nach diesem Motto geht das. Nicht? Es geht also nicht mehr um die Sache, es geht nur noch um die Frage, wer hat das Recht, wer kann sich durchsetzen. Und deswegen bewegt sich seit Jahrhunderten dort nichts. Und ich finde es ganz, ganz schrecklich, ganz, ganz traurig, dass an so wichtigen Ort der Christenheit Christen sich eigentlich nur streiten um ihre Rechte und deswegen nichts passiert und nichts verändert wird. Und jetzt kommt noch was dazu. Wer profitiert davon, dass die Christen sich ständig streiten in dieser Kirche? Nicht die Christen, nicht eine Kirche, sondern die Muslime. Weil es ständig Streit gab zwischen den christlichen Konfessionen, hat der türkische Sultan irgendwann im 17., 18. Jahrhundert einen Erlass herausgegeben und hat gesagt, die Schlüsselgewalt, also wer letztlich den Schlüssel von der Grabeskirche hat, gebe ich jetzt keiner christlichen Kirche, sondern gebe ich einer muslimischen Familie. Man stelle sich mal vor, von einer Kirche haben nicht die Christen, die christlichen Konfessionen, die Schlüsselgewalt, sondern eine islamische Familie. Das ist natürlich erstmal eine formale Sache, formal-juristische Sache, aber es ist auch ein Armutszeugnis, weil es ständig Zoff gibt, ständig Streitigkeiten über die Rechte, über theologische Positionen. Jeder meint ja auch im Recht zu sein, die wahre Kirche zu sein, die richtige Auslegung der Bibel zu haben, die volle Erkenntnis Gottes zu haben und dem anderen fehlt das Entscheidende. Deswegen streitet man sich ständig und kämpft in dieser Kirche um jeden Meter. Ist ja, machen wir es nicht so wie in der Grabeskirche, dass wir uns streiten über Kleinigkeiten, über die Frage, wer es Recht hat, sondern wir haben Besseres zu tun, wir haben Wichtigeres zu tun. Und wir wollen jetzt nicht nur sagen, ja, Jerusalem ist weit weg und das sind bestimmte ganz große Kirchen und so weiter, die sich dort streiten. Gibt es das nicht manchmal auch bei uns? Ich habe manch eine Gemeindeleitungssitzung erlebt, wo es nur um die Frage ging, wer hat das Recht, wer kann sich gegen den anderen durchsetzen. Es ging nicht mehr um den Inhalt, es geht nicht mehr darum, was wirklich inhaltlich gesagt wird, sondern mehr um die Frage, wer was sagt und wer sich am Schluss durchsetzt. Und so ist so schnell Rechthaberei da. Es ist die eigene Erkenntnis, die für absolut gesetzt wird. Die Meinung, die man hat, wird mit dem Willen Gottes gleichgesetzt und verbindlich für alle anderen erklärt. Und es gibt Zoff untereinander. Das ist nicht neu. Wir sind also nicht in einer Situation, die jetzt erst in den letzten Jahren aufgetreten ist. Merken wir am Beispiel der Grabeskirche in Jerusalem, das ist seit Jahrhunderten so. Und es war auch schon in der ersten Christenheit so. Der Apostel Paulus muss die Gemeinde in Ephesus ermahnen und sagt ihnen, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Einheit ist eine große Herausforderung in der Vielfalt. Auch wenn wir noch so versuchen, uniformiert zu sein und alles gleich zu machen, das kriegen wir sowieso nicht hin. Wir sind alles Individuen, wir haben unsere eigene Erkenntnis, wir haben unsere Prägung, wir haben unseren Frömmigkeitsstil und Gemeinde lebt von dem Miteinander der vielfältigen Stile und der vielfältigen Prägung und Einstellung, die wir haben. die heute heißen Eisen sind. Wie halten wir es mit der Musik? Singen wir moderne Lieder, Worship-Songs, oder singen wir traditionelles, klassisches Liedgut? Welche neue Formen können wir aufnehmen und wo halten wir uns an Bewährtem? Wie reden wir miteinander? Beteiligen wir uns am Geschwätz übereinander oder reden wir grundsätzlich Positives übereinander und vermeiden es, hinterm Rücken zu reden? Um die Frage, wer steht im Vordergrund? So schnell spielt Neid eine Rolle, Eifersucht oder auch Geltungsdrang von anderen. Und Paulus mahnt diese Dinge hier an und sagt, Leute, in all eurer Unterschiedlichkeit, und Paulus ist ein großer Befürworter der Internationalität der Gemeinde, ein großer Befürworter auch der Vielfalt, aber er sagt, Vielfalt muss das Ziel haben, die Einheit zu leben und das Miteinander zu gestalten. Paulus hat uns zur Einheit aufgerufen und sagt, dass darin eigentlich die Kraft der christlichen Gemeinde besteht, wenn sie ihre Vielfalt leben darf, aber ein gemeinsames Ziel hat, eine gemeinsame Ausrichtung. Jetzt wird sich jemand vielleicht einwenden und sagen, ja Moment mal, Einheit ist ja schön und gut, aber wird das nicht irgendwie zu einem Einheitsbrei, wo jetzt plötzlich alles unter dem Deckmantel der Liebe zugekleistert wird? Ist denn jetzt plötzlich alles erlaubt? Können wir jetzt für alles offen sein? Für jede Theologie, für jede Prägung und vielleicht auch für jedes Fehlverhalten oder so? Können wir für alles offen sein? Jemand hat auch mal so einen Satz gesagt, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Nicht? Wir können nicht für alles offen sein. Das ist schon klar, dass das nicht geht. Es ist Paulus wichtig und auch Petrus in dem Vers, den wir eben gelesen haben, dass unsere Einheit natürlich ein Zentrum haben muss. Es muss natürlich um die Mitte gehen. Nochmal der Bibelvers hier. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer in Furcht und Recht tut, der ist Gott angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher Herr ist über alles, eben nicht nur über die Juden, sondern auch für Menschen aus anderen Völkern. Jesus Christus ist das Zentrum der Gemeinde. Sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, das, was er für uns getan hat, das, was er uns anbietet an ewigem Leben, darum geht es. Aber in dieser Einheit dürfen wir eine Vielfalt leben, von Jungen und Alten, von traditionell gesinnten Menschen, von progressiven Menschen. Und das geht nur mit Kompromissen. Das geht nur, wo jeder ein Stück weit zurücksteckt und sagt, ich habe meine Erkenntnis, du hast deine Erkenntnis und wir finden einen gemeinsamen Weg, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Wir verbinden uns unter dem Kreuz von Jesus Christus und wir wollen nicht irgendwie uns selber blockieren, dass sich nichts mehr bewegt oder dass wir gar im Streit auseinanderlaufen, sondern wir haben ein gemeinsames Ziel und entdecken sogar den anderen nicht als Konkurrenten, sondern als Bereicherung. Da kommt ein neuer Musikstil auf, da kommt eine neue Erkenntnis auf, das kann zusammengeführt werden und miteinander bereichert sein. Dietrich Bonhoeffer hatte vor vielen Jahrzehnten ein schönes Buch geschrieben über christliche Gemeinschaft und betont dort auch den Gedanken der Einheit und sagt, Einheit ist zunächst mal ein ganz großes Geschenk, das sich um Jesus Christus sammelt, unter seinem Kreuz. Er spricht von christlicher Bruderschaft, ist jetzt eine alte Ausdrucksweise. Er meint damit die christliche Gemeinschaft. Christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Je klarer wir den Grund und die Kraft und die Verheißung aller unserer Gemeinschaft allein an Jesus Christus erkennen lernen, desto ruhiger lernen wir auch über unsere Gemeinschaft zu denken und für sie zu beten und zu hoffen. Jesus ist das Zentrum, darum soll es uns gehen und wir wollen Jesus Christus auch im Anderen entdecken. Ob er aus einem anderen Land kommt, ob er eine andere inhaltliche theologische Prägung bringt. Wir wollen das Gemeinsame suchen und mit diesem Herrn gemeinsam unterwegs sein. Vielleicht kann es helfen, wenn wir voneinander lernen, wenn wir auch austauschen. Wie hast du im Iran den Glauben an Christus kennengelernt? Wie hast du in Rumänien den Glauben an Christus kennengelernt und gelebt und schätzen gelernt? Was hast du in Deutschland Neues gelernt? Die Deutschen unter uns, wie bist du geprägt gewesen von der Gemeinde, in der du zum Glauben gekommen bist? Wie erlebst du heute Jesus? Darüber können wir ins Gespräch kommen und in all dem die Einheit suchen. Einheit ist eine große Herausforderung. Jesus hat das entdeckt und hat das betont. Er spricht ein großes Gebet, fast zum Abschluss seines Dienstes. In Johannes 17 wird es uns überliefert. Und Jesus betet für uns als Christen dafür, dass sie alle eins sein sollen. Nicht uniformiert, nicht alle gleich denken, nicht gleich geprägt sind. Darum geht es überhaupt nicht. Aber in unserer Unterschiedlichkeit und Vielfalt eine gemeinsame Mitte entdecken und gemeinsam das Ziel verfolgen. Zum Schluss ein Bild. Ein Ruderboot. Da sitzen drei Menschen drin, sind sehr unterschiedliche Menschen. Eine Frau, zwei Männer, so denke ich so. Sicher auch unterschiedlich im Alter. Da ist Vielfalt da in diesem Ruderboot. Aber sie rudern gemeinsam und hoffentlich auch in die gemeinsame Richtung. Sie ergänzen sich, sie sind zusammen unterwegs. Und ich finde, das ist ein tolles Geschenk der Gemeinde, die Einheit in der Vielfalt zu bewahren. Amen. So, die Leiter stelle ich jetzt weg, die brauchen wir nämlich nicht.